in unserem Leben. Deine Liebe fließt in Strömen. Danke, dass du am Kreuz für alles bezahlt hast, was uns von dir trennt. Danke, dass wir heute Morgen zu diesem Kreuz kommen dürfen. Unser Versagen dir bekennen. Und danke für deinen Zuspruch auf unser Leben. Halleluja. Amen. Amen. Ja, warst du auch etwas irritiert heute Morgen, als du hineingekommen bist? Warum ist es so leer? Bin ich so früh dran? Vielleicht ist sie dann in den Sinn gekommen. Ah, da war ja dieses Hochzeit von Marcel und Michelle. Da sind sicher einige, die heute Morgen nicht da sind. Und dann bist du vielleicht draufgekommen. Ah, das ist ja die Bestuhlung von letzter Woche. Allianzgottesdienst, Stühle fürs ganze Dorf. Ist wohl vergessen gegangen, das wegzuräumen. Schon ein bisschen blöd, es ist so eng. Ein bisschen unangenehm. Naja, bis nächste Woche schaffen sie es hoffentlich. Ah, es ging nicht vergessen. Wir haben die Stühle ganz bewusst stehen gelassen. Wir haben ein Jahresmotto. Kennst du das schon? Alle, die die spicken müssen, dürfen es da ablesen. Und wir haben kein Motto, um es an die Wand zu hängen, sondern es soll in unser Herz hineinkommen. Wir wollen darin leben, die Welt mit Gottes Augen sehen. Also schau dich um, was siehst du? Spar dir die Mühe, du musst nicht zählen. Es sind über 100 leere Stühle plus 100 Plätze oben auf der Empore. Und jetzt mit Gottes Augen sehen. Könnte es sein, dass Gott auf jedem leeren Stuhl eine Person sieht? Ja, wir haben gelernt, beim Beten jeweils die Augen zu schließen. Macht schon Sinn, zum Konzentrieren und so. Guter Tipp. Aber weißt du was? Jetzt stehen wir noch einmal auf und beten mit offenen Augen. Stehen wir auf miteinander? Du darfst dich beim Beten umschauen. Und wir beten dafür, Jesus, zeige mir, wen siehst du auf diesem leeren Stuhl? Welche Familien füllen diesen leeren Block jetzt da in der Mitte? Welche Personen füllen unsere Empore? Ganz kurz. Lass uns beten und uns von Gott eine Schau schenken. Die Welt mit Gottes Augen sehen. Den Stuhl, der leer ist neben dir, mit Gottes Augen sehen. Los. Amen. Ich darf gerne Platz nehmen. Kann Jesus das? Kann Jesus diese Menschen, die wir jetzt vor Augen bekommen haben, kann er sie zu sich ziehen? Ganz sicher. Will Jesus das? Das ist ein Bibelvers. Willkommen beim Hineinkommen. Der erste Vers unserer mehrwöchigen Reiseleben für meine Freunde. Hast du ihn gelesen? Dann kannst du diese Frage beantworten. Will Jesus das? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen, sagt das Wort Gottes. Ja. Wir haben schon das thematisiert, unser Tal wird durchgeschüttelt mit diesem Unfall. Die einzige Antwort auf diese Tragödie ist, wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Bleibt nur noch eine Frage. Wie? Wie will Jesus vorgehen, dass sich dieser leere Stuhl neben dir, vor dir, hinter dir, dass der sich füllt? Hast du eine Idee? Nun, das dürfen wir Jesus überlassen. Das ist sein Job. Die eigentliche Frage ist nicht, Jesus, wie machst du das? Sondern sie ist, Jesus, wo ist mein Anteil? Wo rechnest du mit mir? Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an seiner Stelle. Wir sollen in seinem Namen einladen, die Versöhnung Gottes anbieten. Wo ist mein Platz? Wo rechnest du, Jesus, mit mir? Genau wegen dieser Frage startet diese Predigtserie. Ich habe es ja schon einige Mal angekündigt. Es sind sogar mehr als 42 Tage, weil wir haben noch diesen Abendtreff dazwischen. Wir wollen verschiedene Aspekte von dieser Frage klären. Teilst du die Einschätzung, dass wir in diesem Bereich Leben für meine Freunde, ihnen von Jesus erzählen, besonders viel Hilfe brauchen von Jesus? Also mir geht es so. Und deshalb werden wir diese Predigtserie auch ein bisschen breiter aufziehen als sonst. Du kriegst jede Woche einen Bibelvers, den du mitnehmen darfst und nicht einfach irgendwo hinlegen, sondern er gehört in dein Herz. Die Kinder haben dieselben Themen und wir haben sogar in den Kleingruppen ein Teilnehmerheft, ein Vertiefungsheft. Wenn du in keiner Kleingruppe bist, ich möchte dich bitten, für diese Zeit schließ dich irgendwo an. Ich sage dann am Schluss noch etwas dazu. Und alle Zellenleiter, denkt daran, die Hefte mitzunehmen heute, die sie noch nicht mitgenommen haben für ihre Gruppe. Ich möchte den Predigttext lesen, aber noch etwas vorausschicken. Das haben wir immer wieder betont und bei diesem Thema ist mir das noch dringender. Es geht nie um eine Methode. Es geht nicht um etwas, was wir irgendwie mal wieder anstoßen wollen als Leitung, etwas, das wir optimieren müssten. Es geht immer ums Herz Gottes. Die Welt mit Gottes Augen sehen. Wir sind zusammengestanden, haben gesagt, das wollen wir, von seinen Anliegen bewegt werden. Und schau, wenn es um unsere Freunde geht, dass sie Jesus brauchen, da ist das schlechte Gewissen ganz nah. Bei dir auch? So das Pflichtbewusstsein, vielleicht sogar ein bisschen Angst vor Gott selbst, dass er mir einmal sagen wird, du hast es nicht gut gemacht. Diese Gedanken können uns auch bewegen, aber es ist nicht diese Bewegung, die wir brauchen. Die ist nicht nachhaltig, die setzt uns nur unter Druck. Jesus soll unser Herz bewegen. Und so bitte ich uns, dass wir unser Herz öffnen, dass Jesus es entzünden kann, dass er es füllen kann mit dem, was ihm wichtig ist. Kein System, keine Methode, Leidenschaft für das, was Jesus wichtig ist. Ich lade uns ein, miteinander den Predigttext zu lesen. Die Leidenschaft dieser Menschen springt uns sofort ins Auge. Es ist eine gut bekannte Geschichte aus den Evangelien, Markus 2, die ersten 5 Verse. Markus Evangelium, Kapitel 2. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus. Ich denke, die Häuser damals waren auch nicht so groß. Es war keine Halle, wie wir sie haben. Es war das Haus von Petrus wahrscheinlich und das war rasch gefüllt. Während Jesus ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Ist ja klar. Einige hatten lange angestanden, hatten sich früh auf den Weg gemacht. Keiner wollte auch nur einen Millimeter abrücken von seinem Platz, den er sich erobert hat. Sicher waren diese vier Männer zuerst enttäuscht, konsterniert. Ich vermute fast, mindestens zwei wollten umkehren, ein anderes Mal wiederkommen, haben hin und her diskutiert und dann diese kühne Idee. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, machten eine Öffnung. Plötzlich wurde es hell, dann wird es wieder dunkel und wieder hell. Und ein Mann schwebt herunter. Sie machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Ziemlich gewagt, diese Aktion. Jesus am Predigen. Plötzlich merkt er, ich kann gar nicht mehr weiterreden. Die Aufmerksamkeit ist völlig woanders. Und dann liegt dieser Mensch vor Jesus. Alle zücken ihr Smartphone, wollen filmen. Das gibt ein Post. Ich war live dabei, als Jesus einen Gelähmten heilte. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Soweit der Predigttext. Ich kann eines vorausschicken, die heutige Predigt ist nicht kompliziert. Ich würde fast meinen, einfacher geht es eigentlich gar nicht. Es geht um die gute Nachricht von Jesus. Und wir werden drei Dinge miteinander anschauen. Glaube, dass Jesus die beste Adresse für deine Freunde ist. Zweitens, bringe deine Freunde zu Jesus. Und drittens, lass dich nicht abhalten und nicht entmutigen. Einfacher geht es nicht. Bist du auch beeindruckt von diesen vier Männern? Ich finde das ziemlich cool, wie sie das machen. Im Unterschied zu allen anderen, die sich vordrängen, die sich selber in Position bringen, denken sie nicht an sich selber, sondern an ihren Freund und an seine Not. Sie denken aus seiner Perspektive. Was für ein trostloses Leben als Krüppel er hat. Und das lässt sie nicht kalt. Sie überlegen, was braucht er? Was braucht mein Freund? Was braucht er in seiner Not? Und irgendwie kommen sie darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Es gibt keine bessere Adresse für die Menschen in unserer Umgebung. Sie bringen ihren Freund zu Jesus. Und damit haben sie es voll getroffen. Weißt du, was mich da ein bisschen beschämt? Es ist ja nichts gesagt, wer diese vier Männer waren. Aber ich habe eine starke Vermutung, dass du und ich Jesus viel besser kennen als diese vier. Ich vermute, die haben einfach von Jesus gehört, dass es so einer gibt. Und haben gedacht, hey, also packen wir die Chance, bringen wir unseren Freund zu Jesus. Und wir, die wir Jesus eigentlich ganz gut kennen, wir haben ihn erlebt. Und ich gehe davon aus, wir erleben ihn noch immer. Wir reden mit ihm. Wir sind mit ihm unterwegs. Wir erleben, wie er uns dient, in unser Leben hineinwirkt. Wir kennen Jesus viel besser als diese vier. Aber ihnen war klar, unser gelähmter Freund braucht Jesus. Und los geht's. Und genau das ist es. So eine starke Geschichte. Jesus ist die beste Adresse, um Menschen in Not hinzubringen. Der Pastor hat erzählt, wie plötzlich in seinem Büro einer stand und sagte, ich habe Panikattacken, kannst du mir helfen? Kommt nicht darauf an, ob das ein Pastor ist oder nicht, das könnte auch dir passieren. Dass die Nachbarin klopft Oder der Arbeitskollege sagt, ich kann nicht mehr schaffen. In der Nacht, ich komme nicht zur Ruhe. Was soll ich tun? Ja, was sagt man dann? Sehe ich aus wie ein Therapeut? Ist doch nicht mein Fachgebiet. Und der Typ sagte zu ihm, ich bin zwar nicht gerade Experte, aber ich kenne einen, der kann dir helfen. Das Beste, was ich jetzt machen kann, ist, dich zu Jesus zu bringen. Komm, wir laden diesen Jesus ein, dass er dir hilft. Tönt eigentlich noch ziemlich machbar, finde ich. Weil da ist eine Person in Not und offen für Hilfe. Und er erzählt, wir haben zusammen gebetet. Jesus hat geschenkt, dass dieser Mann von dem Tag an keine Panikattacken mehr hatte. So cool. Jesus, die beste Adresse für unsere Freunde. Glaubst du das? Ja. So gut kenne ich euch. Zumindest die, die ich kenne. Denke ich, ja, würden wir alle unterschreiben. Weißt du, was mich herausfordert? Nicht, dass ich es nicht glauben würde, aber in meinem Leben habe ich das Gefühl, oft fehlt mir die Sicht für die Dringlichkeit. Und das ist das, was mich in dieser Geschichte so herausfordert. Dieser Freund braucht Jesus noch viel dringender, als die vier Männer das überhaupt realisiert haben. Ist dir das auch aufgefallen? Er ist gelähmt. In einer Zeit, wo es noch keine Invalidenversicherung gab. Das ist bitter. Es bleibt nur betteln. Ist eine riesige Not. Aber es ist nicht die größte Not in seinem Leben. Ist doch krass. Erinnerst du dich, wir haben vor 2 Wochen schon über das geredet, dass das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, nur das eine ist. Und es immer auch eine geistliche Sicht gibt. Und Jesus, der mit den Augen Gottes sieht, erkennt sofort die tiefste Not im Leben dieses Menschen und nimmt sich dieser an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. So stark. Jesus, die beste Adresse für meine Freunde. Und unser Bibeltext macht uns darauf aufmerksam, unsere Freunde brauchen Jesus dringender, viel dringender, als wir meinen. Und ich kann das auch ganz nüchtern und sachlich begründen. Womöglich sind da Ängste im Leben unserer Freunde, von denen wir nichts wissen. Weil jeder Mensch hat so Dinge, die sind ganz privat. Vielleicht ist es eine Gebundenheit, eine belastende Vergangenheit. Wir wissen nichts davon. Wir denken, der bräuchte eigentlich Jesus, aber erkennen nicht, wie dringend dieser Freund Jesus braucht. Und dazu kommt, wir wissen nichts, absolut nichts von den Herausforderungen der Zukunft. Wir haben jetzt diese Situation mit einer Tragödie, die das ganze Tal erschüttert. Um da durchzugehen, braucht man Jesus. Und wir wissen nicht, ob unser Freund in eine Lebenskrise schlittert, mit seiner Ehe, mit seinen Kindern, mit dem Job, mit seiner Gesundheit, was auch immer, so viele Möglichkeiten. Und dort braucht er Halt, er braucht Jesus als Beistand. Viel dringender. Und da ist auch immer dieser beunruhigende Gedanke, dass wir ja gar nicht wissen, wie viel Zeit wir selber haben, um von Jesus zu reden, zu erzählen und wie lange mein Freund Zeit hat, darauf zu warten, dass ich ihm von Jesus erzähle. Das wissen wir nicht. Ich möchte uns nicht unter Druck setzen, sondern ich möchte uns einladen, das zu unserem Gebet zu machen. Jesus, zeige mir, wie dringend meine Freunde Jesus brauchen. Soll unser Gebet sein. Und gell, da gibt es eine ganz andere Herausforderung, die da jetzt einfach noch so dazukommt, dass die meisten Menschen, die schon lange Christ sind, oft gar nicht mehr so viele Freunde haben, die Jesus nicht kennen. Geht ihr auch? Das auch so? Ist ganz natürlich. Denn wenn wir uns unter Christen, als Christen unter Christen bewegen, das ist viel angenehmer. Viel entspannter. Hat viel weniger Konfliktpotenzial. Ich sage nicht, dass es keine Missverständnisse unter Christen gibt, das weißt du selber. Es gibt Enttäuschungen, es gibt unschöne Szenen. Aber mit Menschen zusammen zu sein, die Jesus nacheifern, die sein Handeln als Vorbild nehmen, die selber die Kraft des Heiligen Geistes in sich haben und doch schon ein Stück weit verändert wurden in ihrem Charakter, in ihrem Leben, das ist viel angenehmer. Deshalb tendieren wir alle dazu, dass wir es so schön miteinander haben. Und keine Zeit, keine Vision für andere. Und wenn wir über unsere Freunde reden, müssen wir uns auch dem stellen, dass wir uns vielleicht ganz neu lernen müssen, Kontakte zu Menschen zu knüpfen und zu pflegen, wertzuschätzen, als wichtig anzusehen, die Jesus noch nicht kennen. Das ganz bewusst tun. Ich möchte uns einladen, in der Kleingruppe einander zu ermutigen, solche Schritte zu wagen. Weißt du, was mich ermutigt? Ich komme immer wieder zum selben. Wir dürfen dafür beten. Ist doch auch Jesus ein Anliegen? Sonst schau auf deinen Bibelvers. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich finde das so stark, wie Paulus das vormacht. Er bittet sogar seine Freunde, für ihn zu beten. Er war im Gefängnis. Und wir vermuten, dass sich gegen Ende der Gefangenschaft die Haftbedingungen immer strenger wurden, er immer weniger Kontakt gegen außen haben konnte. Natürlich wurde er besucht, aber von wem denn? Ja, von Christen. Und Paulus beginnt darunter zu leiden. Und da ist er gerade am Schreiben eines Briefes an seine Freunde in Kolossea. Und so schreibt er ihnen, betet für uns. Betet, dass Gott uns eine Tür öffnet, damit wir die Botschaft von Jesus weitersagen können. Und klar, er hat auch den Kaiser vor Augen. Er will dann gleich ganz oben rein. Das ist seine Vision. Aber ich finde das so stark. Um Gebet bitten, weil er merkt, jetzt ist mein Leben irgendwie unfruchtbar geworden. Da sind keine Menschen mehr da, denen ich von Jesus erzählen könnte. Betet für mich. Wenn Paulus das kann, dann darf ich das auch. Und wenn du beginnst, dieses Gebet umzusetzen in deinem Leben, Jesus, öffne mir Türen, damit ich von dir erzählen kann. Mach's doch wie Paulus. Bete noch gleich für andere. Für deinen Ehepartner, für deine Kinder, für unsere Freunde, für die anderen in der Kleingruppe, dass Gott ihnen allen, uns allen, Türen öffnet. Dann wird etwas geschehen. Gott erhört diese Gebete. Ja, die zweite Lektion, da müssen wir auch nicht lange suchen in unserem Bibeltext. Diese vier Freunde sind nicht nur überzeugt, dass Jesus die beste Adresse für ihren Freund ist, sie handeln auch entsprechend und bringen ihn mit. Diese vier Männer sind uns ein Vorbild. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und kam eigentlich zum Schluss, naja, aber ich muss schon sagen, diese vier hatten es ein bisschen einfacher als wir heute. Und ich meine jetzt nicht, weil sie einen Freund hatte, der nicht davonlaufen konnte, das ist nicht der Punkt, sondern sie konnten einfach sagen, hey, du brauchst Jesus, ich bringe dich hin. Würdest du auch sagen, damals einen Freund zu Jesus bringen funktioniert ein bisschen anders als heute. Die vier Freunde mussten nur warten, bis wieder die Kunde umging, Jesus ist wieder in der Gegend. Es gab zwar noch keine Handys, aber das Buschtelefon war schon gut erfunden und funktionierte tipptopp. Und es läutete, Jesus ist in Kapernaum, also los geht's. Klar, da muss man ein bisschen anstehen oder kreative Wege suchen, so wie sie es dann lösten. Und dann hat man Jesus vor sich. Ich habe mich ertappt beim Gedanken, ja, wenn das so einfach wäre, ich würde meine Freunde zu Jesus bringen, aber es ist heute viel schwieriger. Jesus, war das nicht ein Fehler, dass du nicht mehr da bist? Wäre viel einfacher. Ich brauchte dann etwa 4 Klicks auf dem Internet, um herauszufinden, dass im 2019 bereits über 8 Millionen Menschen geboren wurden. Und in der letzten Minute über 300. So schnell geht das zur Zeit. Und wenn man das ausrechnet, pro Minute 300, dann bleibt Jesus sagenhafte 2 Zehntelsekunden für jeden Mensch, der doch Anrecht hat auf eine Begegnung mit ihm. Und das auch nur, wenn Jesus auf Schlaf, Essen und WC verzichtet. 2 Zehntelsekunden pro Mensch. Einmal im Leben. Das ist so das Tempo heute. Und dann merken wir sofort, das wäre auch keine Idee. Wir verstehen, warum Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Ich kann das nicht als Mensch auf dieser Welt alles selber machen. Und ich muss sagen, also, so wie Jesus das jetzt aufgegleist hat, ist auch genial. Unsere Freunde müssen gar nicht weit mitkommen, wenn wir sagen, ich bring dich zu Jesus. Braucht kein Flugticket, braucht kein Visum, keine Kosten, keine Ferien. Jesus ist hier. Jesus ist bei dir. Begegnung mit Jesus ist jederzeit möglich. Ohne Anreise und ohne Wartezeit. Ist das nicht stark? Und klar, jetzt, wenn wir so die Vorteile hervorstreichen, vielleicht auch die Nachteile. Das neue System bringt es mit sich, dass meine Freunde, die ich zu Jesus bringe, ihn nicht sehen. Das heißt, wir müssen sie darauf aufmerksam machen, dass Jesus da ist, weil sie ihn nicht sehen, weil sie gar nicht mit ihm rechnen. So wie auf einer Party, wo man einem Freund eine andere Person vorstellt und sagt, hey, den musst du unbedingt treffen, ist noch ein spannender Typ, weißt du, was er erlebt hat? Und dann stellt man den Kontakt her. Aber kürzlich habe ich mit jemandem über eine Herausforderung ausgetauscht und plötzlich fiel mir ein, hey, ich kenne da ja jemand, der arbeitet genau auf dem Gebiet. Und ohne groß zu überlegen, sagte ich, du, ich kenne da einen, soll ich da mal einen Kontakt herstellen? Und eigentlich ist es genau das, was unsere Berufung ist. Sagen, ich kenne da einen. Du siehst ihn nicht. Aber er ist da. Soll ich einen Kontakt herstellen? Auf Jesus aufmerksam machen. Wir werden da nächste Woche viel konkreter werden, wie man das machen kann. Aber die befreiende Wahrheit will ich vorwegnehmen. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie man das machen kann. Und der meiste Stress und Druck, den wir haben, kommt von dem, dass wir meinen, ich muss meinen Freund so zu Jesus bringen, wie der rechts und der links. Ich stelle mir vor, dass die Leute da in diesem Haus schwer beeindruckt waren von der Kühnheit dieser 4 Männer, die dann so lachend oben durchs Loch hinunterschauten. Und einige dachten, die haben aber Mut. Das würde ich mir nie getrauen. Das wäre mir sowas von peinlich. Ja, okay. Es gibt auch andere Arten. Es geht darum, für sich zu entdecken, was einem entspricht. Da kommen wir dazu nächste Woche. Aber eines dürfen wir wissen. Jesus ist bei mir. Er ist bei dir. Es ist ja sein Anliegen, dass meine Freunde ihm begegnen. Schau auf deinen Bibelvers. Und dann kommt mir dieser Gedanke, naja, reden ist nicht so mein Ding. Ich könnte es ja einfach leben. Kennst du den Gedanken? Ich muss gar nicht darüber reden. Mein Leben weist auf Jesus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Würde ich dick unterstreichen. Bevor wir reden mit unserem Mund, soll unser Leben reden. Der Apostel Paulus sagt, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der zu denen dringt, die gerettet werden sollen. Schönes Bild. 2. Korinther 2,15. Ein Wohlgeruch. Aber geht es dir auch so, wenn du jemanden zum Essen einlädst, der kommt dann hinein und es riecht so gut und er sagt, oh fein, was ist das? Ja, der Wohlgeruch wird wahrgenommen, aber damit hat er noch nicht gegessen. Das gehört dann auch noch dazu. Wohlgeruch ist super, aber bitte nicht nur Wohlgeruch. Du kannst nicht nach einer Stunde sagen, gell, es war super, wie es geschmeckt hat bei mir. Jetzt kannst du wieder gehen. Nein, Jesus selber, der ja, ich meine, vollkommener kann man nicht leben, was Jesus ist. Er war es selber. Und er selber hat auch geredet. Ist das auch schon aufgefallen? Er hat von dem geredet, was wichtig ist und was die Menschen hören müssen. Aber eines entdecken wir auch noch in diesem Bibeltext. Wenn wir einen Freund zu Jesus bringen und diese Vermittlungsdienst da irgendwie versuchen wahrzunehmen, Jesus geht auf diese Vermittlung ein, egal wie unbeholfen sie ist. Die 4 graben ein Loch in die Decke, lassen den Freund herunter. Okay, man kann sagen, sie ist kreativ. Man kann auch sagen, es ist ziemlich dreist, je nach Sichtweise. Aber zum Nachmachen? Ja, vielleicht nicht unbedingt. Die Bibel sagt uns, Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, spricht er, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ihren Glauben, nicht ihren coolen Weg. Ihren Glauben. Mag sein, dass wir diese Vermittlung total unbeholfen anstellen. Egal. Jesus schaut, das lehne ich aus diesem Text, nicht auf die Art und Weise, sondern was ihn bewegt, was sein Herz bewegt, ist ihr Glaube. Dieses Vertrauen, dass er jetzt eingreifen würde, dass er eine Lösung bereit hätte für diese Not, das bewegt sein Herz. Und dieser Mensch wird doppelt gerettet. Die Geschichte geht ja noch weiter. Er wird dann auch geheilt. Lasst uns mutig sein, unsere Freunde zu Jesus bringen. Und wichtiger als die Art und Weise, wie wir das anpacken, ist, dass wir Jesus vertrauen, dass er eingreift in diese Situation. Das Dritte, wo wir diesen 4 Freunden nacheifern wollen, ist, sie ließen sich nicht entmutigen. Ich finde das schon beeindruckend. Das hat ihnen Kraft gekostet, das hat ihnen Zeit gekostet. Es wäre viel einfacher gewesen, alleine dorthin zu gehen. Und es hat einiges an Risikobereitschaft gekostet. Sie wussten nicht, wie Petrus reagiert. Ich stelle mir den vor als recht stämmiger Fischer. Du machst ihm einfach das Dach kaputt. Ich kann es auch so sagen, sie wussten, das wird uns etwas kosten. Und zwar da. Dieses Dach werden wir zahlen. Also sie waren, ohne dass sie wussten, wie Jesus reagieren würde, ob ihn das so nervt, dass seine Predigt unterbrochen wird, dass er sie davon jagt, ohne das zu wissen, waren sie bereit, diese Kosten einfach mal auf sich zu nehmen und zu schauen, was passiert. Finde ich cool. Schwierigkeiten, Entmutigung, Angst, das gehört dazu. Erinnerst du dich, dass wir im letzten Herbst durch einige Kapitel in der Apostelgeschichte gegangen sind? Ich kann nicht mehr jedes Thema sagen, aber ich weiß noch, in jeder Predigt waren gewisse Herausforderungen, zwar gigantisch große. Das gehört dazu. Und für alle die, die jetzt sagen, pflichtbewusst, ja, ich nehme das auf, ich setze das um, gibt es 2 Möglichkeiten zum Reagieren. Die eine heißt, gring ab und säckle. Kennt man das noch? Schon eine Weile her? Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendeine Leichtathletin, glaube ich, irgendwie. Gring ab und säckle. Das ist die eine Möglichkeit. Ich vermute, die ist nicht so nachhaltig. Die andere ist, aufschauen zu Jesus. Da habe ich schon mehr Vertrauen. Aufschauen zu Jesus. Wie bist du unterwegs? Mit viel innerer Anstrengung? oder aufschauen zu Jesus. Ich habe immer wieder vor Augen, und mit dieser Ausrichtung möchte ich abschließen, wie es Paulus in Korinth ging. Da kam Paulus komplett an seine Grenzen. Die Menschen in dieser Stadt lebten derart unmoralisch, er erlebte derart viel Widerstand, ihn verließ schlicht und einfach den Mut. Kannst du dir das vorstellen? So war's. Und was macht jetzt Gott? Verwirft er im Himmel die Hände, nimmt das Zeugnis hervor und korrigiert die 5,5, die er bis jetzt hatte, und da kommt irgendeine 4 hin? Wir lesen Folgendes in Apostelgeschichte 18. In einer nächtlichen Vision sagt der Herr zu Paulus: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir. Und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Hey, diese Bibelstelle, die ist so wertvoll. Denn sie zeigt uns eines: So ist unser Gott. Er dient uns, er ermutigt uns, er tröstet uns, er steht uns bei, er schützt uns. Und er erneuert auch immer wieder die Vision. Mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist mir in den Sinn gekommen bei den leeren Stühlen. Ihm gehört ein großes Volk in diesem Tal. Und in Apostelgeschichte 18, Vers 11 steht dann Folgendes. Und das finde ich gewaltig. So kam es wegen diesem Eingreifen Gottes, wegen diesem Reden, wegen diesem Dienst von Jesus an Paulus, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb und die ganze Zeit unterrichtete er Menschen in der Botschaft Gottes. Wow! Wenn Gott so in unser Leben hineinredet, er uns dienen darf, unsere Vision neu ausrichten darf, dann hat das Kraft. Ich sage jetzt nicht für die nächsten 18 Monate, aber einfach, das hat Kraft. Glauben wir an das. Und ich möchte uns einladen, dass wir das einander zusprechen. Und deshalb noch einmal die Einladung in eine Kleingruppe. Wenn du keiner bist, wenn du nachher anstehst fürs Kaffee, kommst du an unserer Übersichtswand vorbei mit den Fotos der Zellenleiter. Nimm eine und schließ dich an. Die Zellenleiter sind informiert, dass da einfach Leute sich melden und dann für diese Zeit diese Kampagne bei euch hineinsetzen. Lass uns beten. Und ich habe 3 Anliegen. Dass Jesus uns zeigen kann, wie dringend unsere Freunde Jesus brauchen. Dass er uns hilft, diesen Kontakt zu Jesus, den unsere Freunde nicht sehen können, zu vermitteln. Und dass wir uns nach Jesus ausstrecken und er uns dienen kann. Mit seinem Zuspruch, der uns Mut macht, mit seiner Erneuerung der Vision. Ich habe ein großes Volk in diesem Tal. Lass uns beten miteinander. Jesus, ja, diese 4 Männer sind uns ein Vorbild. Sie haben ihren Freund zu dir gebracht und du konntest ihm dienen. Jesus, hilf uns, dass unser Herz bewegt wird von der Dringlichkeit, dass unsere Freunde Jesus brauchen. Beweg du unser Herz. Jesus, hilf uns, deine Gegenwart zu vermitteln, dich vorzustellen, auf dich zu weisen, Dass unsere Freunde, die gar nicht mit dir rechnen, zu einer Begegnung mit dir kommen. Deiner Güte, deiner Barmherzigkeit, deiner Kraft begegnen, deiner Vergebung, deiner Wiederherstellung. Jesus. Und danke, Jesus, dass wir einfach uns immer wieder von dir dienen lassen dürfen. Du sprichst auch uns zu. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Schweige nicht. Ich selbst bin bei dir. Mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt, in diesem Tal. Ich danke dir, Jesus. Ich möchte dich einladen, diese Gedanken, dieses Gebet zu bewegen, vielleicht auch selber im Gebet zu bleiben, und wir hören, singen ein Lied der Hingabe, bevor wir zum Abendmahl kommen.